Wir hatten das Gefühl, dass sich unsere Tochter nicht so entwickelt wie andere Kinder, bis wir letztendlich darauf gestoßen sind, doch eine genetische Untersuchung machen zu lassen.
Für diesen Vater hatte die Untersuchung des Erbguts der Tochter eine langwierige und ziemlich beängstigende Suche beendet. Was es dem Kind letztendlich gebracht hat und wie sinnvoll das überhaupt ist, auf seltene Krankheiten zu testen, dazu mehr am Ende dieser halben Stunde Wissenschaft. Zuerst aber schauen wir mal auf die Welt der Klimaverhandlungen. Ein neuer Bericht zeigt, wo stehen wir eigentlich beim Kampf gegen den Klimawandel.
Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
Alarm schlagen auf der einen Seite und gleichzeitig klar machen, da geht noch was. Oder vielleicht sogar besser, da geht noch einiges. Das macht der aktuelle Bericht des Weltklimarats klar. Die Alarmglocken, die werden immer lauter, weil dass wir viel tun müssen, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Das hat der Weltklimabericht schon vor 5 Jahren sehr deutlich gemacht. Inzwischen stehen wir bei 1,1 Grad Erwärmung. Aber immer noch geht der weltweite Ausstoß von Treibhausgasen nach oben, und zwar jedes Jahr. Gestern hat sich nach zähem Ringen der Weltklimarat auf den neuen, Achtung, sehr sperriges Wort, Synthesebericht über den Klimawandel geeinigt. Der gilt als wichtigste Wissensgrundlage, wenn dann in Zukunft wieder über das Klima verhandelt wird. Und Jan-Frederik Willems berichtet zunächst mal, was rausgekommen ist.
1,5 Grad Erderwärmung, maximal. Das war das erklärte Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens. Ein Ziel, das laut dem Synthesebericht des Weltklimarats immer schwieriger zu erreichen sein wird. Denn statt zu sinken, steigt der CO2-Ausstoß derzeit, so die IPCC-Expertinnen und Experten. Sollen die 1,5 Grad nicht schon 2030 überschritten werden, müsste die Hälfte der Emissionen im Vergleich zu 2019 eingespart werden. Die Klimazeitbombe ticke, so UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Allerdings.
Aber der heutige IPCC-Bericht ist auch eine Anleitung, wie die Klimazeitbombe entschärft werden kann. Er ist ein Überlebensratgeber. Es zeigt sich, dass das 1,5-Grad-Ziel erreichbar ist, aber es wird einen Quantensprung im Klimaschutz brauchen.
Ein Quantensprung, der allen Ländern und allen Wirtschaftssektoren einiges abverlangt. Guterres Forderungen für die Zeit nach 2030? Nichts weniger als die Netto-Null bei den Emissionen der Industrieländer bis 2040. Für die aufstrebenden Nationen immerhin bis 2050. Klimagerechtigkeit nennt sich das Konzept, nach dem die Reichen mehr leisten sollen, damit die Armen die Folgen der Klimaerwärmung nicht weiter ausbaden müssen. Laut Synthesebericht lebt die Hälfte der Weltbevölkerung in Regionen, die besonders starke Effekte des Klimawandels befürchten müssen. Bis zu 3,6 Milliarden Menschen also, deren Leben und Lebensgrundlage in Gefahr ist. Eine Entwicklung, die sich schon jetzt beobachten lasse, so das Hilfswerk der katholischen Kirche Miserior. Deren Klimaexpertin Annika Schröder erinnert an die jüngsten tödlichen Folgen der Erderwärmung.
Wir sehen gerade wieder nach dem schrecklichen Zyklon Freddy, der Madagaskar, Malawi und Mosambik getroffen hat. Wenn ein Wirbelsturm nach dem nächsten in immer größere Heftigkeit mit immer stärkeren Regenfällen auf ein Land trifft, dann fehlt am Ende schlicht die Luft, um Wiederaufbau zu betreiben und sich von diesem Schock zu erholen.
Damit derartige Katastrophen nicht zur Normalität einer entfesselten Klimakrise werden, verlangen Weltklimarat und UN-Generalsekretär jetzt die Zusammenarbeit aller Akteure, auch die der Wirtschaft. Denn auch das macht der Synthesebericht deutlich. In der grünen Wirtschaft liegen auch Chancen. Für gesündere Menschen, die weniger verschmutzte Luft atmen, oder in den neuen grünen Jobs. Dass der Ball da nicht ausschließlich im Feld der Politik und der Nationalstaaten liege, ist auch UN-Generalsekretär Guterres eine Anmerkung wert. Er ruft die Geschäftsführer der Öl- und Gasunternehmen auf, Teil der Lösung zu sein.
Sie sollten glaubhafte, umfangreiche und detaillierte Pläne für die Energiewende präsentieren. Diese Pläne müssen deutlich die Geschäftsmodelle aufzeigen, mit denen fossile Brennstoffe durch erneuerbare Energien ersetzt werden.
Eine Entwicklung, die sich jüngst unter dem Eindruck der Energiekrise allerdings nicht eingestellt hat. Im Gegenteil, wie Miserior Klimaexpertin Schröder kritisiert.
Die begrüßenswerten Fortschritte für den Klimaschutz auf EU-Ebene drohen in Deutschland dadurch zunichte gemacht zu werden, dass mehr Gas und Kohle aus Ländern des globalen Südens importiert werden und sogar direkt in die Förderung neuer Rohstofffelder investiert wird.
Das, so Schröder weiter, sei verheerend für das Weltklima und für die Menschen und die Natur, aus denen diese Rohstoffe stammen. Als der Weltklimarat zum letzten Mal einen vollständigen Synthesebericht veröffentlichte, 2014, war das die Grundlage für das Pariser Klimaschutzabkommen und das darin enthaltene 1,5-Grad-Ziel. Bis heute ein Meilenstein der Klimaschutzvereinbarungen. Vielleicht ist so auch der vorsichtig anklingende Optimismus bei UN-Generalsekretär Guterres zu erklären, als er seine Ansprache zum aktuellen Weltklimaratbericht beendet.
Wir
waren noch nie so gut gerüstet wie jetzt, aber wir müssen schneller als Lichtgeschwindigkeit sein. Wir haben keinen Moment zu verlieren.
Also, das war eine jahrelange Arbeit, um diesen Weltklimabericht, um den aktuellen Forschungsstand zum Klimawandel zusammenzutragen. Und dann merkt man wieder, wir haben keine Zeit zu verlieren, um zu handeln. Jetzt sollte die Zusammenfassung dieses Berichts 10 Seiten eigentlich haben und letztendlich sind das schon über 30 geworden. Meine Kollegin Miriam Stumpfe hat sich durch diese ganzen Infos durchgegraben. Miriam, jetzt ist der Weltklimarat ja eigentlich kein politisches, sondern ein wissenschaftliches Gremium. Aber weil das Problem so sehr brennt, ist der Bericht politischer als früher?
Ich sage ja, aber nicht, weil der Weltklimarat politischer geworden wäre. Nach wie vor betont er immer wieder, sie geben keine Empfehlungen, sondern sie werten nur aus, was sie an wissenschaftlicher Literatur haben und machen sozusagen Wenn-Dann-Szenarien. Wenn wir das tun, dann passiert das. Aber es ist inzwischen so viel Forschung da auch zu den Folgen des Klimawandels und wer macht hier was, dass wir viele Zahlen haben, die einfach eine klare Sprache sprechen. Zum Beispiel dazu, wie ungleich sind die Folgen des Klimawandels verteilt.
Welche Beispiele gibt es da? Ach,
da gibt es sehr, sehr viele. Klar, ist ja ein dicker Bericht. Gesundheitsgefährdende Hitzetage zum Beispiel. Ja, wo findet man die? Vor allem massiv Südostasien, Südamerika oder Einbußen bei der Maisernte, Mittelamerika, Westafrika. Also das sind die Länder, ich sag mal grob, des globalen Südens, die immer wieder genannt werden bei negativen Klimafolgen. Und andererseits bei der Frage, wer den Klimawandel antreibt, ja, auch da gibt es sehr klare Zahlen, die der Weltklimarat zusammengefasst hat. Zum Beispiel den CO2-Fußabdruck, den wir erzeugen als Menschen. 10% der Haushalte weltweit sind verantwortlich für 34-45% der globalen Emissionen.
Eher die nördlichen Länder, der westlichen
Länder. In den reichen Ländern, genau. Also da zeigt sich auch ganz klar die ungleiche Verteilung. Und dann haben wir auf der anderen Seite eben die verletzlichen Länder, die am wenigsten beitragen, die sind am stärksten betroffen.
Gut, also soweit die Zahlen, da wird es sehr konkret. Bleibt der Bericht da stehen oder wie politisch ist er letztendlich?
Er schaut sich natürlich auch an, was wir tun können, was wir tun müssten, wenn wir die Klimaziele des Pariser Abkommens ernst nehmen. Und auch da finde ich sehr interessant, es ist der erste Bericht, der sich anschaut, was ist passiert seit dem Pariser Abkommen. 2015 ist das ja beschlossen worden, da sind Ziele formuliert. Wir wollen deutlich unter 2 Grad bleiben, im besten Falle bei 1,5 Grad Erwärmung. So, und jetzt kann man auswerten, was passiert, wenn wir das tun, was wir inzwischen politisch versprochen haben, diese sogenannten Klimaverpflichtungen, dann landen wir bei 2,8 Grad Erwärmung.
Immer noch zu viel.
Wenn wir das, was wir versprochen haben, so nachlässig umsetzen wie bisher, das kann man sich auch anschauen, dann landen wir bei 3,2 Grad Erwärmung. Also das sind Zahlen, die stehen da drin und es ist ein Bericht, den haben Wissenschaftler verfasst und den haben UN-Diplomaten, Vertreter der Regierungen, die alle in diesem Abkommen drin sind, die haben diesen Bericht mit verabschiedet und unterschrieben. Also sie erkennen an, es reicht bei weitem nicht, was wir tun.
Alle sagen, wir erkennen es an, aber was haben jetzt diese Entwicklungen dann ausgedrückt in den Zahlen für Folgen?
Wir haben einige Folgen auch schon gehört im Beitrag gerade eben, aber es sind auch Folgen, die, wenn man sie sich wirklich mal veranschaulicht und wenn man sich überlegt, wie nah die sind wirklich sehr dramatisch. Also schauen wir uns das Abschmelzen der Eisschilde an Westantarktis und Grönland. Da liegt kilometerdickes Eis. Kommen wir über 2 Grad Erwärmung, dann ist dieses Eis verloren. Es wird abschmelzen mit dramatischen Folgen für die Meeresspiegel. Und ja, jetzt gibt es immer noch das Ziel, unter 2 Grad zu bleiben. Aber wir haben ja gesehen, wir sind da relativ nah dran. Also das ist wirklich eine Zahl, die einen ein bisschen erschauern lässt.
Das klingt sehr dramatisch und trotzdem kommt immer schnell die Frage nach dem, ja gut, also was hat es jetzt für Folgen für uns, für die Menschen?
Gut, das eine sind die Meeresspiegel, die steigen, aber dann gibt es natürlich die ganzen Extremereignisse, die wir zum Teil ja jetzt selber auch schon gespürt haben. Die große Flut im Ahrtal, das war ein Ereignis ohne den Klimawandel, ohne die Erwärmung. Gerade stehen wir bei 1,1 Grad Erwärmung. Hätte es das in dem Ausmaß ziemlich sicher nicht gegeben. Und dann gibt es natürlich Dürren, Wasserknappheit. Die Hälfte der Weltbevölkerung, die ist einmal im Jahr von Wasserknappheit durch Dürren betroffen. Folgen natürlich Ernteverluste oder Wälder können absterben, Waldbrände etc.
Und da sind die Folgen auch wieder ungleich verteilt.
Die sind ungleich verteilt. Auch hier eine Zahl aus dem Bericht, wenn man die sogenannten Klimatoten zusammennimmt, durch Überschwemmungen, Hitze, Dürren, Stürme, dann ist es so, in den armen Ländern, in den Entwicklungsländern, da gibt es 15 Mal mehr Klimawandeltote als in den Industrieländern.
Diese ganz konkreten Zahlen, Miriam, in dem Bericht, das ist neu.
Ich würde sagen, in der Fülle ist es neu oder dass sie so für sich sprechen zum Teil. Natürlich hat der Weltklimarat so viel Forschung immer schon ausgewertet, dass es da ganz viele Zahlen gab. Aber gerade zu den Themen Klimagerechtigkeit oder Verteilung von den Folgen oder auch, was müssen wir tun? Zum Beispiel die Tatsache, dass wir bisher immer noch mehr Geld in fossile Energien investieren als in Klimaschutz und Klimaanpassung. Das schreit ja eigentlich zum Himmel, wenn man diese Analyse sieht. Solche Sachen stehen da, ja, Abschnitt für Abschnitt findet man solche Beispiele. Und deswegen kann man sagen, der Bericht will nicht politischer sein, aber er fordert einen auf, sehr politisch zu werden.
Du sprichst die Anpassung an. Haben sie ja alle akzeptiert jetzt, der Klimawandel passiert. Wir sind vielleicht viel zu spät dran. Und wir müssen dann offenbar auch immer mehr darüber reden, wie wir uns anpassen, egal was wir momentan tun.
Unbedingt. Auch das unterstreicht der Weltklimarat. Es ist viel Forschung. Es sind auch schon einige Gelder in die Minderung des Klimawandels, also in den Klimaschutz geflossen. Aber im Verhältnis zur Anpassung, wir müssen viel mehr auch dazu forschen und auch Maßnahmen ergreifen und die Gelder dahin lenken, weil das ist ein großes Ungleichgewicht. Und wir werden nicht auskommen ohne die Anpassung, weil wir müssen uns darauf einstellen, die 1,5-Grad-Grenze, die werden wir ziemlich sicher innerhalb der nächsten 10 Jahre wohl erreichen. Vielleicht können wir es dann wieder drücken, wenn wir uns ganz sehr anstrengen im Klimaschutz. Aber drunter bleiben, das ist sehr unwahrscheinlich. Trotzdem, jedes Zehntel Grad zählt.
Du hast dich durch diese ganzen Seiten gequält, gewälzt, gegraben, sage ich mal. Was hat dich am meisten überrascht an dem Bericht jetzt?
Mich hat tatsächlich überrascht, wie oft so Begriffe wie Klimagerechtigkeit, Verteilung darin dann doch vorkommen. Man denkt immer so, der Weltklimarat sind so die Physiker, die sich eben mit Eis und Gletscherschmelze und Unwettern beschäftigen. Aber das taucht immer wieder auf und es wird sehr klar in dem Bericht, der Klimawandel, das ist vor allem ein gesellschaftliches Problem, ein Gerechtigkeitsproblem und in dieser Weise müssen wir das auch angehen.
Der Weltklimarat hat seinen neuen Bericht vorgelegt mit sehr konkreten Zahlen und sehr konkret auch die Folgen benannt, die unser Handeln der letzten kommenden Jahrzehnte haben. Vielen Dank für diese umfassenden Einblicke, Miriam Stumpfe.
Gerne.
IQ, Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern2.de. IQ, Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
Das macht heute an Kleinknecht und los geht's mit neuen Zahlen zur Verbreitung von Diabetes Typ 2, also die häufigste Form von Diabetes.
Ganz genau, richtig. 90% haben Diabetes vom Typ 2. Da gibt es verschiedene Ursachen dafür. Übergewicht, ungesunde Ernährung, Rauchen zum Beispiel. Mhm. Und jetzt gibt es eine positive Nachricht. Die Zahl der Neuerkrankungen, die sinkt seit einigen Jahren. Die Deutsche Diabetes oder das Deutsche Diabeteszentrum hat berechnet, dass die Zahl zwischen 2014 und 2019 jährlich um etwa 2% gesunken ist.
Das klingt ja eigentlich nach einer guten Entwicklung.
Ja, aber trotzdem aufgepasst, jedes Jahr gibt es 450.000 Neuerkrankungen. Und das Bedenkliche dabei ist, dass immer mehr jüngere Menschen einen Typ-2-Diabetes entwickeln. Also Menschen zwischen 20 und 39.
Das heißt aber, dass man diese Bezeichnung Altersdiabetes, dass sie gar nicht mehr so gut passt.
Ja und nein, denn die Anzahl der Menschen, die einen Diabetes vom Typ 2 haben, die steigt insgesamt in der Gesellschaft. Und das liegt daran, dass die erkrankten Menschen älter werden und die medizinische Versorgung besser wird. Also man wird mit Diabetes älter. Mhm. Und jetzt geht's weiter mit einem Geräusch. Was meinst du, was das hier sein könnte?
Klingt so ein bisschen unangenehm. Könnte das Klicken eines Wals sein?
Ja, knapp daneben. Das ist ein Baum im Stress.
Aha.
Bei Fichten, die unter Sommertrockenheit leiden, da kann man die Wasserleitungen knarzen hören. Und das hört sich dann so an. Die Biologin Barbara Beikircher, die hat das Geräusch aufgezeichnet und dafür hat sie Bäume von der Wurzel bis zur Krone mit Ultraschallsensoren verkabelt. Hören wir uns mal an, was es mit diesen Geräuschen auf sich hat.
Wenn es durch Trockenheit jetzt zum Beispiel passiert, dass Luft in eine dieser Leitungen eindringt, dann hört man dieses Eindringen von Luft in Form eines Ultraschallgeräusches. Und da haben wir eben gehört, dass eben bei den trockengestressten Bäumen viel mehr solcher Klicks zu hören waren. Also es waren viel mehr Leitgefäße, die eben unterbrochen worden sind.
Und wenn diese Leitungen unterbrochen sind, ist der Baum tot?
Naja, eigentlich halten die Bäume recht viel aus. Die können also problemlos, können da Hunderttausende dieser feinen Wasserfäden brechen. Diese Leitungen, die können sich auch wieder neu befüllen. Aber wenn ein bestimmter Schwellenwert überschritten ist und zu viele Gefäße mit Luft gefüllt sind, dann wird es brenzlig und die Fichte kann absterben.
Und ist es bei allen Bäumen gleich?
Also die Fichte ist besonders empfindlich. Buchen zum Beispiel, die sind deutlich resistenter. Insgesamt haben die Forscher festgestellt, dass eben Fichten nur schwer nach einer Trockenheit regenerieren. Und sie kommen zu dem Schluss, dass Fichtenmonokulturen angesichts des Klimawandels bei uns überhaupt keine Zukunft haben. Jetzt geht's weiter mit einer wahrlich märchenhaften Meldung, die uns ins Weltall führt. Wenn Wissenschaftler schwer zugängliche Gegenden auf dem Mond oder auf dem Mars erkunden wollen, Lavahöhlen zum Beispiel, dann machen sie das mit Hilfe von autonomen Rovern oder von Robotern. Und die sind auf direkten Funkkontakt untereinander angewiesen, um sich zu koordinieren und die gesammelten Daten zur Basisstation zu übermitteln.
Klingt jetzt ehrlich gesagt nicht wahnsinnig märchenhaft, sondern sehr technisch
und trocken. Jetzt wart's doch mal ab. Du kennst doch das Märchen von Hänsel und Gretel, oder?
Ja, die gehen in den Wald und legen Brotkrumen aus, um den Weg wieder zu finden.
Ja, richtig. Ganz ähnlich soll das künftig auch in einer unwegsamen Lavahöhle passieren. Rover nehmen auf ihrem Weg Minisensoren mit, die sie nach und nach aussetzen. Der Clou, wann und wo die Sensoren ausgesetzt werden, das entscheiden die Rover oder Drohnen selbst. Sie prüfen ständig die Verbindung zum Kommunikationsnetzwerk. Und wenn sie dann merken, Signal lässt nach, dann deponieren sie einen neuen Sensor als Verstärker. Ist also ein autonomes System. Und ein erster Prototyp dieses Sensornetzwerks ist schon in Arbeit.
Dann lässt sich nur noch abwarten, wann dann die nächsten auch wirklich auf den Mond fliegen und dieses Sensornetzwerk ausprobieren. Also Märchenroboter, klickende Bäume und sinkende, aber immer noch zu hohe Diabeteszahlen. Vielen Dank an Kleinknecht für die Meldungen. In unserem Erbgut, in diesem verdrillten Ministück, das in jeder Zelle steckt, der DNA, da schlummern ja viele Informationen. Wo wir herkommen, wie wir aussehen, aber auch, welche Krankheiten wir möglicherweise irgendwann bekommen. Und jetzt werben die ersten Krankenkassen damit, dass sie eine Erbgutanalyse bezahlen, also übernehmen. Was soll das bringen? Da geht es vor allem um sogenannte seltene Krankheiten. Weil die kann man in den meisten Fällen gut am Erbgut ablesen. Aber die Frage ist ja, was hilft uns das eigentlich, wenn wir jetzt wissen, dass wir mit der oder der Wahrscheinlichkeit irgendeine Krankheit bekommen? Anna Danecker zeigt am Beispiel einer Familie, in welchem Fall diese Genanalyse hilfreich sein kann.
Wir hatten das Gefühl, dass sich unsere Tochter nicht so entwickelt wie andere Kinder. Insbesondere die Mutter hat da noch größeres Bauchgefühl wahrscheinlich als sein Vater, einen gewissen Instinkt.
Als seine Tochter 1,5 Jahre alt ist, spricht sie fast nicht. Und entwickelt auch andere Fähigkeiten, vor allem motorische, nur sehr langsam. Der Vater, der anonym bleiben möchte, geht deswegen mit ihr zu den verschiedensten Ärzten und Therapeuten, auf der Suche nach einer Ursache. Und um die Tochter zu fördern. Doch sie werden immer wieder vertröstet, ein gutes halbes Jahr lang.
Eine kleine Odyssee der Suche nach einer Ursache, bis wir letztendlich über den Rat einer erfahrenen Logopädin, bei der wir in Betreuung waren, wir darauf gestoßen sind, doch eine genetische Untersuchung machen zu lassen, um auszuschließen, dass hier am Erbgut, an den Genen wenigstens alles passt.
Für die genetische Untersuchung gehen sie ans Klinikum rechts der Isar, der Technischen Universität München. Wie auch an anderen Kliniken, etwa dem Universitätsklinikum Regensburg, gibt es dort ein Expertenteam aus Humangenetikern, Internisten, Kinderärzten, Neurologen und Kardiologen. Das Team analysiert in sogenannten Fallkonferenzen Symptome, Krankheitsverläufe und Teile des Genoms eines Patienten. Für die bayerische Familie bedeutet ihre Fallkonferenz schlussendlich Gewissheit.
Okay, jetzt liegt ein entsprechender Befund im Genmaterial vor, dass hier eine Veränderung, eine Mutation da ist, die auch bei den Eltern noch nicht vorhanden war, sondern bei unserer Tochter neu entstanden ist.
Bei dem jetzt 3,5-jährigen Kind wurde eine neurologische Entwicklungsstörung namens TRND festgestellt, die mit einer Veränderung an einem ganz bestimmten Gen verbunden ist, dem sogenannten TCF7L2-Gen. Zu dieser Krankheit gibt es bisher nur wenige wissenschaftliche Untersuchungen, mit gerade mal 11 Betroffenen weltweit. Juliane Winkelmann ist Leiterin des Instituts für Humangenetik am Klinikum rechts der Isar München und Teil des Ärzteteams, die das kleine Mädchen betreut. Sie ist Expertin für seltene Krankheiten.
Mehr als 80% aller seltenen Erkrankungen haben eine genetische Ursache, eine monogenetische Ursache. Das heißt, eine Veränderung in einem Gen löst tatsächlich diese Erkrankung aus und ist ursächlich verantwortlich, dass es zu dieser seltenen Erkrankung kommt.
Eine Krankheit gilt dann als selten, wenn nicht mehr als 5 von 10.000 Personen von ihr betroffen sind. In absoluten Zahlen sind also manche seltenen Krankheiten gar nicht so selten. An einer einzelnen können in Deutschland bis zu 40.000 Menschen leiden. Andere hingegen sind so selten, dass es nur eine Handvoll Patienten oder manchmal sogar nur einen einzelnen gibt. Im Schnitt dauert es 5 Jahre bis zu ihrer richtigen Diagnose. Um diesen Prozess zu beschleunigen, gibt es deutschlandweit spezialisierte Zentren, wie das am Klinikum rechts der Isar. Außerdem übernehmen immer mehr Krankenkassen die Kosten des Diagnoseprozesses. So Juliane Winkelmann vom Klinikum rechts der Isar.
Wir haben einen Selektivvertrag mit bestimmten Krankenkassen. Das bedeutet, dass die Krankenkasse die Diagnostik für einerseits diese Fallkonferenz, diese interdisziplinäre, aber auch die Genomsequenzierung übernimmt. Und wir sind hierdurch in der Lage, bei bis zu 50% der Patienten eine Diagnose zu stellen.
Für eine solche Diagnostik brauchen Betroffene eine Überweisung eines Arztes. Die Fallkonferenz bestimmt dann, ob und wie eine Erbgutanalyse durchgeführt werden soll und stellt einen Antrag bei der Krankenkasse. Für viele Patientinnen und Patienten ist das Ergebnis der Analyse dann eine große Erleichterung, erklärt Juliane Winkelmann.
Einmal ist diese diagnostische Odyssee beendet. Wir können den Patienten eine bessere Prognose anbieten, eine Diagnose, in vielen Fällen auch eine Therapieoption, aber vor allem auch die Möglichkeit der weiteren Familienplanung. Dafür ist es auch ganz wichtig, dem Patienten zu sagen, um was geht's eigentlich.
Auch für die Familie des kleinen Mädchens, die anonym bleiben möchte, bedeutete die Diagnose nach der Erbgutanalyse viel, so der Vater.
Da wird man jetzt als Eltern einfach mehr wahr und auch mehr ernst genommen und erleichtert die ein oder andere Anfrage, sei es einmal bei einer Kostenübernahme für Reha-Maßnahmen, Kurmaßnahmen für die Tochter, weil einfach jetzt auch Klarheit da ist, dass tatsächlich eine genetische Veränderung vorliegt.
Also kann in manchen Fällen sehr helfen, Gewissheit zu haben. Anna Dannecker war das über seltene Krankheiten, deren Diagnostik inzwischen von manchen Krankenkassen übernommen wird. Und soweit war es das vom IQ-Team für heute. Stefan Geier war am Mikrofon.